Meine lieben Freunde, bin ich zu hören? Ja. Es sind hier noch, für die Leute, die draußen sitzen, da sind drei Stühle und da sind noch vier Stühle frei. Falls ihr noch näher kommen wollt, ist das in Ordnung. Die Einladung gilt. Ich grüße ansonsten alle, die hier sind und auch alle, die digital zuschauen, ob jetzt oder später. Ich habe neulich mal festgestellt, dass ich noch nie eine Predigt gehalten habe über die Schönheit der Schöpfung und auch die Bewahrung der Schöpfung. Und dann habe ich gedacht, im Zuge der Klimadebatte und so wird das jetzt langsam mal Zeit, dass ich auch darüber meine Gedanken äußere. Das heißt, ich lade euch ein, dass wir gemeinsam mal nachdenken zu diesem Thema. Was haben wir als Christinnen und Christen da eigentlich zu sagen? Gibt es da etwas, was ich persönlich irgendwie machen sollte? Oder auch wir als Gemeinde, gibt es da einen Auftrag für mich persönlich oder für uns als Gemeinschaft in Bezug auf die Bewahrung der Schöpfung? Ich werde euch so ein paar Sachen mal so erzählen, die mir eingefallen sind. Ich will euch von gar nichts überzeugen, sondern lade euch ein, dass wir gemeinsam nachdenken und ihr einfach schaut, was legt euch Gott aufs Herz oder was heißt es jetzt für euch ganz persönlich oder auch für euch als Gemeinde. Ja, und ich denke, man kann leichter mitdenken, wenn man einen Witz am Anfang gehört hat. Deswegen habe ich auch einen dabei und ich kann voll stolz sagen, es ist der Älteste. Es ist der Älteste, den ich kenne und den ihr auf jeden Fall kennt, weil er ist aus dem 12. Jahrhundert. Also das ist ein Witz aus der Mystik. Wenn ein Witz einen Bart hat, dann der. Und ihr werdet feststellen, dass sich einiges geändert hat in Bezug auf die Dampfmaschine, Penicillin und Computer und so. Aber auch der Humor hat sich etwas geändert in den letzten 800 Jahren. Ich wollte euch nur vorwarnen. Also, sperrt eure Lauscher auf. Ein Pilger traf auf einen Menschen, der wie ein Mönch aussah. In der Nähe arbeiteten Leute an einem Kloster. »Wer bist du?« fragte der Pilger. »Ich bin der Abt des Klosters.« »Ja, und was sind das für Leute, die am Arbeiten sind?« »Das sind meine Mönche.« »Oh, wie wunderbar, dass dort ein neues Kloster gebaut wird«, rief der Pilger fröhlich aus. Da sagte der Abt, »wir bauen es nicht, wir reißen es ab.« »Sie reißen es ab«, rief der Pilger erstaunt und fassungslos. »Warum das?« Da sagte der Abt, »damit wir am Morgen besser den Sonnenaufgang sehen können.« Also das... Ihr könnt immerhin sagen, ihr habt einen Witz gehört, der 800 Jahre alt ist. Es muss ja auch was bedeuten. Aber ich glaube, das ist der einzige Witz, den ich jemals erzählt habe, der auch zum Predigtthema gepasst hat. Sonst erzähle ich immer irgendwas. Also das, naja, wie dem auch sei. Ich lade euch ein, dass wir ein bisschen uns Gedanken machen zu diesem Thema, die Schönheit, die Bewahrung der Schöpfung. Ich habe das mal genannt, die Welt und die Erde. Aber eigentlich ist es egal, wie man das nennt. Meine Predigt hat drei Punkte. Wir fangen an mit der Welt. Das ist auch schon, und ich habe zu jedem Punkt ein kleines Bild mit dabei, weil ich die Erfahrung gemacht habe, man kann besser mitdenken, wenn man irgendwas anguckt und so. Deswegen gibt es ein Bild. Es gibt eine Begeisterung für die Schöpfung, für die herbstliche Pracht, die uns bevorsteht und in der wir auch schon mittendrin sind. Gerüche, Farben, Schönheit. Die Schöpfung ist etwas Besonderes. Wir sind ein Teil der Schöpfung. Wir sind hineingegliedert in die Schöpfung hinein. Wir können die Schöpfung genießen, weil wir Gott, den Schöpfer, kennen. Weil wir den Gott des Lebens kennen, können wir das Leben feiern. Weil wir den Schöpfer kennen, dürfen wir die Schöpfung genießen und dürfen wir die Schöpfung bestaunen und bewundern und uns in ihr bewegen. Wir können die Schöpfung bestaunen und genießen, die unergründliche Vielfalt, die unermessliche Schönheit, auch die unauslotbaren Geheimnisse. Im ganz Großen, wo die Galaxien sich bewegen, in unserer Welt, die Bäume, die Flüsse und Berge und auch in der ganz kleinen Welt, wo es um Ribonukleinsäure geht und Zellmembrane und Adenosintriphosphat. Das ist cool. Manchmal befindet sich die ganze Welt in meinem Kopf, also im Gehirn, im Denken, in Vorstellungen. Und das ist auch total gut und gesund. Aber es gibt auch das Erleben. Es gibt auch unsere fünf Sinne. Wir sind nicht nur Gehirne in einem Topf, sondern Gott muss sich da was gedacht haben, dass er uns mit Körpern in eine körperliche, materielle Welt gesetzt hat. Das muss doch Gott sich überlegt haben. Manchmal ist unsere Wahrnehmung stundenlang in einem Flachbildschirm angesiedelt. Glaubt mir, es gibt gute Serien. Ich schaue auch viele gute Serien. Aber ich habe auch einen Körper. Und ich bin eingeladen, die Schöpfung zu genießen, in der Schöpfung zu sein und mit meinen Sinnen auch zu leben. Wir sind dann vollständiger und heiler und reicher und vielleicht auch geistlicher. Und das gilt nicht nur für unseren eigenen Körper und seine Beziehung zur Schöpfung, sondern ich bin ja auch Teil von etwas Größerem, also von der Welt, die mich umgibt. Ich bin ja nicht losgelöst von der Schöpfung. Ich bin Teil der Schöpfung. Tatsächlich gibt es auch einen ständigen Austausch mit der Welt und den Lebewesen. Ich atme ein, ich atme aus, ich spüre das Licht, ich spüre die Wärme oder die Kälte, ich empfinde, ich habe Eindrücke, Begegnungen. Es gibt eine ständige Wechselwirkung mit der Welt, die mich umgibt. Es gibt sozusagen noch einen größeren Körper um uns herum, einen großen lebendigen Körper, eine Welt, eine Schöpfung, keine Umwelt, sondern vielmehr eine Mitwelt, von der ich Teil bin. Wir sind ein Teil der Schöpfung. Wir sind ein Teil der Welt. Das ist eine der ersten Mitteilungen der Bibel überhaupt. Wir sind ein Teil der Schöpfung. Wir sind aus Erde gemacht, steht im zweiten Schöpfungsbericht. Und das ist ja nicht nur ein Symbol oder eine Metapher. Wir sind ja tatsächlich aus den Elementen gemacht, aus denen auch die Erde besteht. Ich habe neulich mal mit einem Freund gesprochen, der hat vor einiger Zeit mit Manfred Gerland vom Kloster Gemmerode, da wo unsere zweiten Gott-Begegnen-Wochenenden immer Ende August stattfinden, da hat er mal so eine Fastenwanderung mitgemacht. Und dann sollten alle Leute an einer bestimmten Station eine Handvoll Erde aufnehmen, eine Handvoll Walderde und sie anschauen und sie spüren und sich darüber Gedanken machen. Und mein Freund fand das so ein bisschen merkwürdig und eigentümlich und sonderbar und seltsam, im Wald zu stehen mit so einer Handvoll Erde und darüber nachzusinnen. Naja, und irgendwann sagte dann der Abt, der Manfred Gerland, daraus bestehen wir. Es gibt nichts in dir, was nicht auch in dieser Erde ist. Ein reicher Schatz, wir sind aus Erde gemacht, wir sind mit der Erde verwandt. Wir sind aus Erde gemacht und wir werden auch wieder zur Erde. Wir sind ein Teil von diesem Leben. In dieser Handvoll Erde gibt es mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Welt gibt. Wir sind ein Teil der Schöpfung. Wir sind hineingegliedert in das, was Gott gemacht hat. Mein Freund aus der Geschichte ist Markus Rahn, der Pfarrer der Pauluskirche in Marburg. Und da er Pfarrer ist, macht er öfters Beerdigungen. Und er hat mir gesagt, seitdem hat das Wort Beerdigungen nochmal einen ganz neuen Klang für ihn bekommen. Beerdigung. Und er sagt, dass er nach dieser Geschichte auch nicht mehr das Schäufelchen nimmt, was oftmals dann neben dem Sarg ist, wo man dann so Erde auf den Sarg wirft, sondern er benutzt immer seine bloßen Hände als Symbol, dass er verbunden ist, dass wir Teil dieser Erde sind, von Gott gemacht. Und ich war seitdem erst bei einer Beerdigung, aber ich habe das damals auch so gemacht und habe dann meine Hände benutzt. Und das war wirklich, also für mich hat das was bedeutet, mit den Händen die Erde zu fassen. Gott möchte, dass wir diese Verbundenheit, dieses Eingegliedertsein, diese Verwandtschaft spüren. Die Bibel stellt uns in eine Reihe mit den anderen Lebewesen der Schöpfung. Ich habe neulich mal gelesen, 1,5 Kilo meines Körpers bin gar nicht ich. Also 1,5 Kilo meines Körpers sind Gastlebewesen, die in mir wohnen. Also 1 Kilo ist hier im Unterleib und das 1,5 Kilo verteilt in den anderen Bereichen meines Körpers. In meinem Körper wohnen mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Welt gibt. Ich bin ein Teil der Schöpfung, ich bin nicht losgelöst davon. Wir sind eingegliedert in die Schöpfung hinein. Und deswegen spricht Franz von Assisi metaphorisch von der Schwester Sonne, dem Bruder Mond oder der Schwester Wasser und dem Bruder Feuer. Die Welt ist unsere Familie. Nicht eine Umwelt, sondern eine Mitwelt. Jesus sagt, schaut euch die Vögel an, schaut euch die Blumen an. Einmal hat er sogar mit der Schöpfung gesprochen, als er sich mit den Wind und Wellen unterhalten hat. Und vielleicht ist es ein Gedanke, also ich habe mir das angewöhnt, dass ich nicht mehr von der Umwelt spreche, sondern von der Mitwelt. Denn wir reden ja auch nicht von Ummenschen, sondern von Mitmenschen. Und das ist für mich so ein sprachlicher Ausdruck von dem, was ich glaube. Gott hat uns als Teil der Welt erschaffen. Wir sind Schöpfung. Nicht die Schöpfung ist um uns herum, sondern wir sind auch Schöpfung. Das ist mein erster Punkt als Einleitung. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. In der Welt. In der Welt, aber mit Gott zusammen. Gott sagt, es ist gut, was ich erschaffen habe. Es gefällt mir ultra. In der Jugendsprache könnte man vielleicht auch sagen, ich habe Bock auf die Welt. Und das ja nicht nur einmal, sondern Gott scheint jeden Tag neu Bock auf die Welt zu haben, sonst würde es ja nicht jeden Tag einen neuen Tag geben. Und jeden Tag wird die Sonne, geht die Sonne auf. Gott scheint jeden Tag wieder Lust und Verlangen und Bock auf seine Schöpfung zu haben, die sehr gut ist. Jeden Tag wieder freut sich Gott auf seine Welt und auf seine Menschen. Und das können wir ihm gleich tun. Die Schöpfung ultra finden, sich in der Welt freuen, staunen, erforschen, betrachten, einordnen, ergründen, nutzen, genießen, berühren. Albert Einstein hat mal gesagt, man kann die Welt nicht erforschen, ohne nicht am Schluss beim Schöpfer anzukommen. Weil wir den Schöpfer kennen, dürfen wir die Schöpfung genießen. Weil wir den Gott des Lebens kennen, dürfen wir das Leben feiern. Ich bin eingeladen, die guten Gaben der Schöpfung zu genießen und mich fröhlich in der Schöpfung zu bewegen. Und ich bin eingeladen, den Schöpfer zu genießen. Die Gaben der Schöpfung, aber auch den Schöpfer selbst. Ich bin eingeladen, in der Gegenwart meines Schöpfers zu sein und diese Zeit als genussvoll wahrzunehmen. Mich berühren zu lassen, mich anschauen zu lassen, auf dem Schoß des Vaters zu sitzen oder in der Umarmung von Jesus zu sein oder die Wucht und das Blasen des Heiligen Geistes zu spüren. Ich darf mich wohlfühlen in der Gegenwart Gottes, meines Schöpfers. Das war mein zweiter Punkt. Der war nur ganz kurz. Aber wichtig. Deswegen konnte ich ihn nicht weglassen. Jetzt kommt mein dritter Punkt. Das ist der Hauptpunkt. Für die Welt. Also jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich mit euch andenken möchte. Aber manchmal ist die Einleitung ja auch wesentlich. Damit man weiß, auf was für einem Fundament man steht. Also, dritter Punkt. Für die Welt. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht. Ich habe da irgendwie kein besseres gefunden. Ich fand's geil. Gut, wollte ich sagen. Ich fand's gut. In der Bibel steht, macht euch die Erde untertan. Um diese Aufforderung nicht falsch zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, an wen diese Worte ursprünglich gerichtet worden waren. Das Urbarmachen von Land im alten Orient war und ist eine Knochenarbeit. Und es war nicht leicht, Menschen und Tiere zu versorgen. Die Bibel sagt, herrscht über die Erde und die Tiere. Damit wir auch diese Aufforderung nicht falsch verstehen, müssen wir uns erinnern, was Jesus zum Thema Herrschen gesagt hat. Jesus hat gesagt, wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Wer von euch die Oberste sein will, soll die Dienerin von allen sein. Übrigens, wir sind ja unter uns. Ich frage mich, ob es Donald Trump klar war, was es bedeutet, als er sagte, America first. Denn Jesus sagt, the first will be the last. Aber ich glaube nicht, dass ihm das, lassen wir das, wie dem auch sei. Diese Aufforderungen, die uns die Bibel gibt, die Aufforderungen des Schöpfers, wurden leider oft missverstanden. Ich unterrichte Kirchengeschichte, ich kann euch da einen von erflüstern. Viele Christinnen und Christen in der Kirchengeschichte und auch heute haben diese Aufforderung missverstanden und missbraucht zu ihren eigenen Zwecken. Und das ist uncool, wenn wir die Bibelworte missbrauchen und so hin und hinbiegen, damit sie uns passen. Einige Hardcore-Gemeinden sagen, sich für die Welt und die Natur einzusetzen ist unsinnig, weil sie ja untergehen wird. Das ist ungefähr so sinnreich, wie auf der Titanic nochmal die Bilder gerade zu rücken. Das kann man machen, wenn einem wirklich ultra langweilig ist, aber es ist sinnfrei, sagen manche Gemeinden. Ich habe neulich ein Zitat gelesen von Reinhard Bonnke, Evangelist in Afrika, der vor einigen Jahren gestorben ist. Und er hat geschrieben, ich zitiere wörtlich, soziales Engagement ist nicht nur überflüssig, sondern ein Verrat am Evangelium, weil das ausdrückt, dass die Welt und dieses Leben irgendeine Bedeutung hätten. Und ich will dem armen Mann ja nichts Böses, der hat bestimmt auch tolle Sachen gemacht. Aber ich finde, sowas auf so einem Erdteil zu sagen, das schwillt mir die Krawatte, wenn ich eine hätte. So, ein bisschen theologischer. Jetzt wieder ernsthaft. Meines Erachtens gibt es hier zwei unterschiedliche theologische Überzeugungen, was den Verlauf der Weltgeschichte angeht und dementsprechend auch die Einladung oder der Auftrag, die Schöpfung zu bewahren oder sich für die Schöpfung einzusetzen. Und da würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen nachdenken über diese beiden theologischen Überzeugungen. Die erste Überzeugung heißt, die Welt geht unter und Gott wird eine komplett neue Welt erschaffen. Deswegen müssen wir uns als Gläubige nicht an Umweltschutz oder Klimademonstrationen beteiligen. Genauso wie ganz am Anfang wird Gott auch am Ende ex nihilo, also aus dem Nichts, das ist so ein theologisches Fachwort, ex nihilo, aus dem Nichts wird Gott eine neue Welt erschaffen, weil er auch ex nihilo am Anfang eine Welt aus dem Nichts heraus gerufen und geschaffen hat. So wird er es auch am Schluss machen. Lasst uns mal dieses Argument kurz anschauen. Dieses ex nihilo kommt meines Wissens nach nur ein oder zwei Mal in der Bibel vor. Die eine Stelle ist Römer 4, Vers 17. Da geht es darum, dass Gott Abraham Nachkommen erschaffen hat aus dem Nichts. Hat also mit unserem Thema heute nichts zu tun. Es gibt noch eine Stelle in Hebräer 11, da steht, aus dem Nichts hat Gott gerufen, das, was ist. Da steht aber nicht die Welt, in der Luther-Übersetzung steht Welt, im Griechischen steht der Aion und das ist nicht die Welt, sondern das Seiende. Also, dass überhaupt irgendetwas sei, dass etwas existiert, das hat Gott aus dem Nichts heraus geschaffen, aber nicht die Welt. Die Welt ist nochmal spezieller. Jetzt werdet ihr natürlich einwerfen, also ich höre das schon. Ich höre es beinahe akustisch, was ihr sagen wollt. Ihr werdet natürlich sagen, Voss, sag mal, ich dachte, du bist Theologe. So, Schöpfungsgeschichte, Mann, hallo, jemand zu Hause? 1. Mose 1, so. Ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und so. Dazu ist es aber wichtig, dass wir einen ganz kurzen Ausflug machen in die hebräische Grammatik. Ich habe euch den ersten Vers mal mitgebracht. Genau, also nach der Luther-Übersetzung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Kennt ihr alle. Nun, im Hebräischen ist es nicht ganz so einfach. Im Hebräischen, kurzer Ausflug wie gesagt, im Hebräischen gibt es nur zwei Zeitformen. Also wir im Deutschen sind ja gesegnet mit ungefähr 15,5, aber im Hebräischen gibt es nur zwei. Das eine ist die Zeitform, die Erzählform, der Narrativ, die ist logischerweise in der Vergangenheit angesiedelt. Also zum Beispiel Mose ging auf einen Berg oder Abraham sprach oder so. Ja, das ist die Erzählform im Hebräischen, immer in der Vergangenheit. Und dann gibt es die andere Zeitform im Hebräischen und die kann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein. Das richtet sich nach dem Kontext. Da muss man also gucken, wo spielt da eine Geschichte oder was ist da inhaltlich gesagt und dann übersetzt man das entsprechend. Bei dem ersten Vers der Bibel ist es so, dass die ersten Verben in der zweiten hebräischen Zeitform stehen, die sich nach dem Kontext richtet. Aber das ist der erste Vers der Bibel, Herrschaften. Da gibt es noch keinen Kontext. Also das erste Wort, was im Narrativ steht, ist das Wort Sprach. Ich glaube, ich habe da noch einen roten, genau. Das ist, also da fängt die Geschichtserzählung eigentlich erst an. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie kannst du das übersetzen? Also da oben gibt's ja auch schon Verben, die aber nicht in der Erzählform stehen. Wie kann man das denn übersetzen ohne Kontext? Ich war klug und deswegen habe ich einfach mal bei den messianischen Juden nachgeguckt. Die müssen es ja wissen. Und ich habe dann in einer Bibel der messianischen Juden folgende Übersetzung gefunden. Am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, als die Erde wüst und leer und das Finster auf der Tiefe war, und als der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte, da begann die Geschichte. Was ich damit sagen will, dieses Ex Nihilo-Argument ist vom Hebräischen gar nicht so einfach. Als die Geschichte beginnt, nämlich als Gott spricht, war schon was da. Das heißt nicht, dass das, was da war, nicht von Gott käme. Das will ich damit sagen, gar nicht sagen, das wird auch die Bibel nicht sagen wollen. Aber es ist eine andere Art zu denken. Als Gott mit der Geschichte anfängt, beginnt er mit etwas, was schon da ist. Und wenn ich mir überlege, dann macht Gott das eigentlich sonst auch fast immer. Also zum Beispiel bei den Geistesgaben. Die allermeisten Geistesgaben sind doch schon da und werden verwandelt, indem ich sie für den Dienst am Reich Gottes einsetze. Also jemand, der total gut E-Gitarre spielen kann, bekommt doch nicht vom Himmel übernatürlich die Gabe des E-Gitarrenspielens geschenkt, oder? Sondern da ist eine Gabe schon da und Gott benutzt sie, er verwandelt sie, er macht sie rein, er heiligt sie. Und wenn eine Frau total gut malen kann, dann bekommt sie doch nicht aus dem übernatürlichen Sinn plötzlich die Gabe des Malens. Also ich glaube, dass Gott in den allermeisten Fällen das benutzt, was schon da ist und es umwandelt, es sauber macht, es heiligt und dann für den Dienst des Reiches Gottes benutzt. Sogar bei der Bekehrung ist es doch so, oder? Also diese Formulierung, eine neue Kreatur, ist doch eine geistliche Formulierung. Ich bin doch noch in meinem gleichen Körper. Ich habe immer noch die gleiche Geschichte, die gleichen Verletzungen, die gleiche Prägung, die gleiche Erziehung, die gleiche Kultur, die gleiche Intelligenz. Also, wir sind ja unter uns Herrschaften. Manchmal wünschte ich mir, dass bei der Bekehrung sich auch die menschliche Intelligenz veränderte. Aber ich kann euch sagen, ich arbeite als Dozent, es ist nicht so. Aber ihr wisst, was ich sagen will, oder? Also es scheint mir ein Prinzip Gottes zu sein, dass Gott viel öfters und viel lieber mit dem arbeitet, was schon da ist, und es, um es dann zu verwandeln, um es dann zu heiligen. Also so ist es auch in meinem Leben auch. Gott benutzt das, was ich mitbringe, meine Prägung, meine Fähigkeit, meine Gedanken und verwandelt sie dann in das, was gut ist. Er heiligt es, er macht es sauber, er läutert es, so würde es bei Luther heißen. Also von daher ist das mit dem Ex Nihilo nicht ganz so einfach. Was bedeutet das in Bezug auf das Ende der Welt? Ich glaube, es gibt in diesem Bereich zwei unterschiedliche Arten, die Bibel zu lesen, und beide können richtig sein. Ich verwende jetzt gerade etwas mehr Zeit auf die Idee, dass Gott vielleicht die Welt gar nicht vernichtet, sondern verwandelt, weil wir alle aus einer Frömmigkeit kommen, wo das als Gesetz gilt, wo wir das mit der Muttermilch aufsaugen, dass Gott die Welt völlig zerstört und dann eine neue macht. Habt ihr jemals was anderes gehört? Und ich glaube, von der biblischen Lesweise können wir auch sagen, dass Gott diese Welt verwandelt in die neue hinein. Dass Gott die Welt nicht zerstört, sondern sie läutert, heiligt, transformiert, verwandelt in das, wie sie dann am Ende sein wird. Ich glaube, beides ist möglich. Und ich will euch gar nicht davon überzeugen, dass jetzt das eine richtig, das andere falsch ist. Ich glaube, es ist möglich, beides zu lesen. Und ich persönlich halte das für einen ganz interessanten Gedanken, dass Gott etwas verwandelt, dass Gott mit dem arbeitet, was schon da ist, weil ich das sonst auch in meinem Leben so sehe. Und selbst hier in 1. Mose 1. Noch ein ganz kleines Beispiel dazu. Ich habe neulich im Unterricht, hatten wir Diskussionen um das Ende der Welt und so, und dann sagte ich, es gibt diese beiden Möglichkeiten, exegetisch. Ich glaube daran, dass es beide Möglichkeiten gibt. Also Gott zerstört die Welt und macht eine ganz neue, oder Gott verwandelt diese Welt in die neue hinein. Und dann meldete sich eine Schülerin und sagte, ja, aber sie hätte jetzt eine Predigt gehört über die Offenbarung, das Ende der Welt, wo dann irgendwie die vierte Posaune geblasen wird. Ich weiß gar nicht, ob es die vierte ist, aber wo dann die Sterne vom Himmel fallen. Wahrscheinlich habt ihr das auch im Ohr, wo dann die Sterne vom Himmel fallen. Dann sagte sie, ja, also das ist doch ganz deutlich, dass Gott die Welt zerstören wird, weil wenn dann Kometen und Asteroiden auf die Erde prasseln, dann wird alles kaputt gehen und die Erde explodiert und so. Und ich habe dann ihr gesagt, ich glaube nicht, dass das so eindeutig ist. Denn gerade die Offenbarung, das sind ja Bilder, das sind ja Metaphern. Und die Sterne in der Offenbarung sind keine Sterne, sondern sie stehen für etwas. Wenn zum Beispiel in Hesekiel 26 steht, du König von Tyros hast dir dein Nest zwischen den Sternen gebaut, dann kann ich euch versichern, dass es damals noch nicht SpaceX gab. Es muss also irgendwas anderes bedeuten. Der König von Tyros hat nicht zwischen den Sternen gelebt. Aber Hesekiel sagt das, du hast dein Nest zwischen den Sternen gebaut und Gott wird dich daraus herabstoßen. Und in der Offenbarung steht, am Ende der Zeiten werden die Sterne vom Himmel fallen. Wofür könnten die Sterne stehen? Also eigentlich wisst ihr es ja auch. Es gibt so am Ende des Jahres immer so eine ganz, ganz berühmte Geschichte, die hört man immer am Ende des Jahres, und darin geht es auch um einen Stern. Die Weihnachtsgeschichte. Ja? Und wofür steht der Stern? Für einen König. Wenn in der Bibel von Sternen die Rede ist, dann ist allermeistens von Königen die Rede. Wenn am Ende der Zeiten, also in der Offenbarung, die Sterne vom Himmel fallen, dann sind damit nicht Kometen und Asteroiden gemeint, sondern wie im ganzen Alten Testament auch, wie auch in der Weihnachtsgeschichte, die Könige der Welt. Gott will damit sagen, am Ende der Zeiten werden die Mächtigen, die ach so großen Diktatoren, die glauben, sie könnten die Weltgeschichte leiten, die werden herabgestoßen, die bekommen ihre Macht entzogen, weil am Ende der Welt, am Ende der Zeiten wird Gott aufgehen wie die Sonne über dem Horizont. Und er wird seine Weltgeschichte für sich beanspruchen und auch sagen, sie ist mir nie aus der Hand geglitten. Und so werden die Sterne vom Himmel fallen. Also ich will euch jetzt nicht die Offenbarung auslegen. Ich wollte damit nur sagen, es ist gar nicht so eindeutig. Ich weiß ja nicht, also ich vermute mal, dass ihr alle aus einer Tradition kommt, wo das selbstverständlich ist, dass Gott am Ende der Zeiten die Welt vernichtet. Und ich glaube, man kann es auch anders sehen. Ich jedenfalls habe neulich erst mal wieder einen Regenbogen erblickt und mich daran erinnert, dass Gott versprochen hat, dass Saat und Ernte Sommer und Winter nicht aufhören werden. So, die andere theologische Überzeugung wäre, dass Gott diese Welt in eine neue hinein verwandelt. Also die erste Überzeugung ist, Gott zerstört diese Welt und macht eine komplett neue. Die zweite theologische Überzeugung heißt, Gott verwandelt diese Welt in die neue hinein, sodass sie das werden kann, was sie ursprünglich mal sein sollte. Ein Abbild des Himmels. Gott liebt seine Welt. Gott liebt seine Schöpfung, Gott liebt seine Menschen. Wie heißt nochmal der berühmteste Bibelvers aller Zeiten? Johannes 3, Vers 16, Gott liebt seine Welt. Warum sollte er sie dann vernichten? Und der Regenbogen ist auch immer noch da. Ich habe noch ein Zitat gefunden aus dem neuen Buch von meinem Kollegen Thomas Weißenborn. Das fand ich sehr prägnant, das lese ich euch noch vor. Im Zentrum steht schließlich nicht der Gedanke, dass die bisherige Schöpfung vergeht und ins Nichts aufgelöst wird, sondern vielmehr, dass sie von den Mächten, die sie unterdrücken und von ihrem Gott wegreißen, befreit wird. So. Also seid ganz beruhigt, entspannt euch. Ich will euch von gar nichts überzeugen. Ich will einfach nur vor Augen führen, dass ich denke, es gibt beide Möglichkeiten. Man kann beides aus der Bibel herauslesen, ohne exegetisch völlig daneben zu liegen. Wir sind hier gerade im dritten Punkt meiner Predigt, also sich für die Welt und die Menschen einzusetzen. Ist man der zweiten theologischen Überzeugung, also dass Gott diese Welt in die neue hinein verwandelt, dann ist es ultralogisch, dass ich mich stark mache für Bewahrung, Gerechtigkeit und Schutz. Das liegt ja auf der Hand. Ist man der ersten theologischen Überzeugung, also dass Gott diese Welt kaputt macht und dann eine völlig neue erschafft, muss ich mich dann nicht trotzdem auch für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen? Denn der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Niemand von uns weiß, wann Jesus wiederkommt. Vielleicht kommt er übermorgen, vielleicht aber auch erst in 500 Jahren. Und in welcher Welt sollen denn unsere Kinder und Kinder bis dahin leben? Also ich persönlich, vielleicht irre ich mich, aber ich persönlich wüsste keinen Grund, warum ich persönlich oder wir als Gemeinde uns nicht stark machen sollten für die Bewahrung der Schöpfung und auch für Gerechtigkeit und Schutz. Ja, ich möchte euch zum Schluss noch was vorlesen aus einem Buch von Gilbert Keith Chesterton. Gilbert Keith Chesterton hat ähnlich gute und viele Bücher geschrieben wie C.S. Lewis, hat auch ungefähr zur gleichen Zeit gelebt, aber C.S. Lewis ist weitaus bekannter geworden. Deswegen, weil ich das ändern will, lese ich jetzt mal aus, noch ein kleines Zitat vor aus einem seiner Bücher. Orthodoxie heißt das. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen zumachen und das so als Schlussgedanken meiner Predigt für euch mitnehmen. Nun könnte aber die Sonne regelmäßig aufgehen, weil sie ihres Laufes nie müde wird. Ihre Routine könnte eine Folge nicht der Leblosigkeit, sondern eines übermäßigen Lebensdranges sein. Wir können ein ähnliches Phänomen an Kindern wahrnehmen, wenn ihnen ein Spiel oder ein Spaß gar sonderlich behagt. Ein Kind stößt ganz rhythmisch mit den Beinen, aus Übermaß, nicht aus Mangel an Lebenslust. Weil sie einen Überschuss an Leben haben und freien, ungebundenen Gemütes sind, wollen die Kinder die Dinge wiederholt und unverändert haben. Sie sagen stets, mach es noch einmal, mach es noch einmal, mach es noch einmal. Und der Erwachsene macht es noch einmal, bis er schier nicht mehr kann. Denn erwachsene Leute haben die Kraft nicht, in der Wiederholung aufzugehen. Aber vielleicht ist Gott lebhaft genug dafür. Es könnte doch sein, dass Gott jeden Morgen die Sonne auffordert, es noch einmal zu machen und auch den Mond. Es könnte doch sein, dass ihm jener kindliche Drang innewohnt. Denn wir haben gesündigt und sind alt geworden, Gott aber ist jung geblieben. Danke fürs Zuhören.